Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem Herbstjahrmarkt. Vom 31. Oktober bis 10. November an der Halle Gartlage.
Moin, moin, ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es gibt ja kaum etwas, über das wir uns scheinbar so gerne aufregen wie übers Wetter und über Stau auf den Straßen, oder? Ich höre, während ich das sage, meine Mama schon in Gedanken meckern gerade. Wetter und Verkehr, ja, zwei klassische Radio- und zwei klassische Aufregerthemen mit einem großen Unterschied. Am Wetter können wir eben nichts ändern, am Verkehr sehr wohl. Das wurde mir selbst auch nochmal beim Besuch in Osnabrücks Verkehrszentrale deutlich. Da habe ich Henrik Möllenkamp getroffen. Er ist quasi ja Osnabrücks First Ampelmann, kann man so sagen. Er programmiert und überwacht die Dinger mit seinem Team. Ganz einfach gesagt, also ist er auch irgendwie der Herr der grünen Wellen.
Boah, Eburger Straße fahre ich gar nicht mehr lang. 30er-Zone auf keinen Fall. Nervt mich tierisch.
Sarah, fährst du 30?
Ja, klar fahre ich 30, weil ich bin letztes Jahr echt fies geblitzt worden. Nicht da, aber woanders. Von daher, ich fahre wirklich, also ja, klar fahre ich 30.
Wenn du 30 fährst, die grüne Welle ist auf 30 eingestellt.
Vielleicht 31. Okay.
Ja, auch 33. Nein, fährst du einen Tacken zu schnell, funktioniert es halt scheiße.
Welchen Trick du noch nutzen kannst, um schneller über Ampeln zu kommen und warum sein Job Henrik auch schon das ein oder andere Mal sehr an Herz und Nieren gegangen ist, das hörst du gleich.
Und was gibt's Neues, Sarah?
Die regionale Wirtschaft befindet sich in einer Krise. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer hervor. 23% der befragten Betriebe hier in der Region berichten von schlechter laufenden Geschäften. Mittlerweile ist es eine echte Rezession, sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf. Industriebetriebe seien am härtesten betroffen. Die Unternehmen müssten jetzt schnell entlastet werden, damit sie nicht in Schieflage geraten. Das könnten auf kommunaler Ebene etwa weniger Grund- und Gewerbesteuern sein, sagt er. Weg mit den Pflastersteinen, her mit dem Grün. Am Osnabrücker Bahnhofsvorplatz soll es bald mehr Rasen und Bäume geben. Auf der Fläche zwischen dem Kino und dem Eingang sollen mehrere hundert Quadratmeter aufgerissen und bepflanzt werden. So steht's in der Vorlage. Sieht nicht nur schön aus, sondern heizt den Platz im Sommer auch nicht so sehr auf und soll dann auch den Radboulevard hübsch einrahmen. Die Bauarbeiten dafür gehen wohl im nächsten Jahr los. Einziger Haken, es fallen dann wohl noch mehr Fahrradbügel weg. Autos und Lkw sollen bald mit Hilfe künstlicher Intelligenz Radfahrer automatisch erkennen. So jedenfalls erhoffen es sich Wissenschaftler der Uni Oldenburg und die Stadt Osnabrück. Zusammen mit der Osnabrücker Firma IoTech und dem lokalen ADFC hier haben sie das Forschungsprojekt Bike Detect ins Leben gerufen. Die eingebauten Fahrassistenzsysteme sollen den Radverkehr dann bald genauso im Blick behalten wie andere Autos und automatisch einen sicheren Abstand halten. Autos, Lkw, Fahrräder, Fußgänger, ja, die alle hat auch Henrik Möllenkamp aus der Verkehrszentrale immer alle gleichzeitig im Blick. Er ist, ja, ich sag's mal ganz lieb, der Lord of the Stoplights. Er ist der Ampelmann der Stadt. Zusammen mit seinem Team bestimmt er, ob rot, orange oder grün und vor allen Dingen, wie lange und für wen. Dabei darf er sich echt keine Fehler erlauben.
Es gab einen Vorfall, ja, da ist es zu einem relativ schweren Verkehrsunfall gekommen und da musste ich teilweise dann nachts auch mal schlucken und habe mir ein paar Gedanken gemacht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Hatte ich in dem Fall nicht, aber es kann schnell persönlich emotional werden, wenn etwas Schlimmes an der Kreuzung passiert, wo ich weiß, ich habe die Anlage gerechnet und programmiert, ja.
Ein Kind ist damals an dieser Ampel überfahren worden, die Henrik da gerade angesprochen hat. Total klar, dass Henrik da schlaflose Nächte hatte. Bei der Programmierung von Ampelanlagen, gerade an großen Kreuzungen, muss er gefühlt 1 Million Sachen durchrechnen. Viel zu kompliziert für mich, um das ganz kurz mal zu verstehen, und viel zu kompliziert für einen fluffigen Podcast hier. Reicht schon, dass er mir da echt so ein paar Ampelnummern beigebracht hat.
131, bitte einmal die 131 hier, Ecke Stüwestraße, Fittihof, Henrik.
Erstmal sehen wir, was.
Guck mal, hier fahren jetzt die ganzen Autos wieder mitten auf die Kreuzung. Oh, wunderbar. Was machen die jetzt hier?
Das hätten wir ja gar nicht besser skripten können, ne? Ein LKW-Fahrer, der hupt. Was sie falsch machen, sie fahren in eine verschopfte Kreuzung ein, lernt jeder, wenn er einen Führerschein macht.
Ja, und da kann der Verkehr ja, also ich meine, da kannst du ampelschaltungsmäßig auch nichts machen.
Wir sehen hier die Grenzen der Koordinierung. Wir können die grüne Welle gar nicht für alle passend stellen. Da ist zu viel Verkehr auf dem Wallring. Und dann kriege ich am Knotenpunkt Hasetor nicht abgearbeitet. Und der Rückstau zieht sich über den Knotenbereich. Das heißt, wir haben hier an der Stübestraße vor der Einfahrt Fittihof haben wir einen Stau. Das geht aber nicht besser, weil am Knotenhasetor aus allen Richtungen viel zu viel Verkehr kommt. Das heißt, wir müssen im Endeffekt das geringste Übel uns raussuchen.
Es ist auch gar nicht so unemotional vielleicht so ein Job, wie man sich vorstellt und nur mit Zahlen und so zu tun hat. Ne? Also ich meine, da hängen ja unmittelbar Menschenleben auch mit zusammen. Wenn dann so ein schrecklicher Unfall passiert, da... Puh.
Wir müssen schon sehr gewissenhaft bei unserer Arbeit sein, weil wir letztendlich dem Steuergerät der Ampel mitgeben, wer gleichzeitig grün haben darf. Und wenn wir da einen Fehler machen, dann gibt es gefährliche Zustände draußen. Deswegen machen wir es gewissenhaft, gucken immer mit zwei Leuten drüber. Das ist kein ganz einfacher Job, nein.
Ja, das spüre ich sehr, sehr deutlich, als wir dann an Henriks Schreibtisch sitzen. 217 Ampeln gibt's insgesamt in Osna. Da hatte ich irgendwie so einen fetten Screen mit einer blinkenden Übersicht erwartet.
Henrik, du setzt dich jetzt hier erstmal schön an deinen Arbeitsplatz. Ich sehe drei normal große Bildschirme. Jetzt sieht jetzt nicht besonders anders aus als in vielen anderen Büros. Und hiermit kannst du tatsächlich das komplette, wie sagt man, Verkehrsleitsystem in der Stadt überwachen, Lichtsignalsteuerungssystem?
Wir können die Verkehrstechnik überwachen. Das heißt, wir haben auch noch neben Signalanlagen Schildern angesteuert, jetzt im Zuge des UVM-Systems.
Ja, diese ominösen
Zuflussdosierungsschilder,
an den etwas weiter außerhalb stehen, ne, an den Einfallstraßen in die City, die aber schon lange nicht mehr leuchten, wie mir aufgefallen ist. Warum eigentlich nicht?
Die Luft ist gut.
Die Luft ist wieder so gut, dass wir die einfach gerade nicht brauchen?
Das darf ich dir nicht sagen.
Was darfst du mir denn darüber verraten, über diese Signalschilder?
Also momentan sind die Messwerte tatsächlich eingehalten. 2030 ist es tatsächlich dann so, dass die Messwerte halbiert werden sollen. Das heißt, wir haben uns jetzt mit dem System schon darauf vorbereitet.
Also die Grenzwerte meinst du, ja?
Genau, die Grenzwerte. Die Grenzwerte werden halbiert und momentan ist es so, dass wir eben, das ist ein Automatismus, der auf dem Verkehrsrechner läuft, also eine Art Logik, und die überwacht laufend eben, ob die Messwerte die Grenzwerte einhalten oder nicht. Und momentan ist die Luft eben so gut, dass der Automatismus sagt, nein, ich brauche nicht schalten.
Jetzt haben wir nochmal die Übersicht aller Lichtsignalanlagen in der Stadt. Warum darf ich eigentlich nicht Ampel sagen?
Wir gucken gleich noch auf den Lageplan. Eine Ampel ist ein Kopf. Das heißt,
wenn man... Was? Eine Ampel ist ein Kopf?
Ja, wenn man auf so eine Anlage zufährt, fährst du Auto?
Ja.
Gut, fährst du Fahrrad?
Ja.
Gut, ich auch. Wenn du jetzt als Autofahrer auf eine Lichtsignalanlage auf eine Kreuzung zufährst, siehst du ja rechts ein Licht, was rot ist oben und links vielleicht noch. Und dann gibt es noch ein Fahrradsignal, was den Fahrradfahrern dann anzeigt, ob sie fahren dürfen oder nicht. Eine Ampel an sich ist eigentlich die Kombination aus Rot, Gelb und Grün. Das heißt, einzelne Ampelköpfe werden in Gruppen zusammengeschaltet und alles zusammen ist dann eine Lichtsignalanlage, weil erst in der Verknüpfung der einzelnen Richtungen, das heißt, die Lichtsignalanlage steuert die Zusammenhänge zwischen all diesen einzelnen Köpfen. Wir sind aber durchaus tolerant und die Ampel ist in Ordnung.
Also entschuldige bitte, falls ich weiterhin noch zwischendurch Ampel sage. Was möchtest du mir da jetzt auf dem Rechner genau zeigen? Da sind jetzt aus den ganzen gelben Punkten eben ganz viele grüne geworden und ein paar rote und ein paar pinke, noch was blaues.
Kleiner Test, Knotennummer 111.
What? Knotennummer 111, da stehen doch gar keine Nummern mehr. Woher soll ich das? 111 ist hier Dings. Was hat's gesagt?
Helmut Kohlplatz,
ja.
Der Vorteil vom Rechner gegenüber vom Papier, wir können anklicken und Meldungen überwachen. Das heißt, es gibt ein digitales Abbild der Stadt. Wir können eigentlich auf einen Blick sehen, rot ist ganz schlecht, rot ist eine Störung, da müssen die Kollegen hin.
Störung, wo haben wir eine Störung? Störung ist gerade an der Möser Straße.
Zum Beispiel, an der Möserstraße wird die Ampel gerade, Signalanlage gerade rot angezeigt. Er hat den Grund, dass eine Baustelle. Das wissen die Kollegen.
Du kennst auch wirklich dann die viele, viele, viele Straßen hier in der Stadt. Ne? Du kennst auch guten Taxifahrer, sonst im zweiten Leben Taxifahrer. Dann wüsstest du auch immer, über welche Ampel man am besten schneller drüber kommt.
Taxifahrer finden es aber nicht gut, wenn ich denen sage, fahren Sie mal über die 111 und die 213, da haben Sie eine Welle und Grün. Da können die nichts mit anfangen.
Machst du das bei Freunden tatsächlich, wenn du irgendwie Beifahrer bist? Sagst du, nee, boah, hier nicht. Ey, lass lieber kurz links abbiegen und hinten rum, weil da ist die Ampelschaltung geiler.
Man wird dann immer... Also ich
bist so ein kleiner Nerd schon, oder?
Ich kriege dann immer zu hören, du hast ausgestempelt, du darfst ruhig Straßennamen benutzen.
Woher bekommt ihr denn eure Vorgaben, wie die Ampeln geschaltet sein müssen? Also wie fuchst ihr euch das aus, wie das mit der Ampelschaltung und mit dem Verkehrsfluss dann passt?
Fängt alles an mit dem Lageplan. Die Kollegen aus der Vorplanung und Ausführungsplanung planen die Straße. Und die sagen uns dann, hey, wir haben festgestellt, die Verkehrsmengen sind so hoch, plant uns doch mal eine Anlage, die den Verkehr da sicher steuert. Wenn nur aus einer Richtung 5-6 Autos in der Stunde kommen, ist unkritisch, da gibt es Lücken im Verkehr, da brauchen wir keine Signalanlage, das kann man letztendlich über Augenkontakt und nach geltenden Straßenverkehrsregeln dann regeln. Wenn die Kollegen festgestellt haben, wir brauchen eine Signalanlage, dann kommen wir ins Spiel. Das heißt, es gibt eine Geometrie des Knotens. Wir sehen jetzt einen Plan vom Helmut-Kohl-Platz. Da siehst du ganz viele Buchstaben und Zahlen, zum Beispiel ein A, ein B, ein C. Hier die Signale mit A, die gehören alle zusammen, also A, A1, A2, bilden eine sogenannte Signalgruppe. Das heißt, die leuchten gleichzeitig rot, gleichzeitig gelb und gleichzeitig grün. Dann gibt es Radsignale, die heißen bei uns eben R für Radfahrer. Ja. Dann gibt es Fußgänger, die werden mit Nummern bezeichnet. Das B dahinter steht dafür, dass da auch eine Blindensignalisierung ist.
Wie viele solcher Ampeln mit Blindenakustik gibt es in der Stadt? Weil ich habe mal mit einem Menschen, der blind ist, eine Reportage auch blind durch Osnabrück gemacht. Ich bin auch blind mitgelaufen und er hat wirklich gesagt, da besteht auf jeden Fall Verbesserungsbedarf.
Wir bauen sie nach. Also eigentlich prüfen wir bei jeder Neuplanung, bei jeder Änderung der Anlage mit unserer Blindenprävention. Die Kolleginnen und Kollegen, die da sitzen, die haben es eigentlich am ehesten dann auf dem Schirm, wo die Anlagen das technisch hergeben, rüsten wir es nach.
Also als ich da über eine Ampel drüber musste mit ihm, die kein Signal hatte, ich war wirklich gezittert.
Mit Steven? Ja, mit Steven telefonieren wir sehr, sehr viel. Ja, Steven Brentrop ist letztendlich unsere erste Quelle. Der ist die Schnittstelle zwischen all denen, die es brauchen und all denen, die es bauen sollen.
Was kostet so eine Riesenampel?
Der Knoten liegt jetzt, denke ich, irgendwo so bei 140.000, 150.000 nur für die Signaltechnik.
Nur für die eine... Der ganze Knoten, also heißt der ganze Bereich da?
Alle hier eingezeichneten Signale, alle A's, B, C's, alle 51er, 52er, alle Blindentechniken, die da dran kommen, so um die 110, 120.000, je nachdem, wie viele Kamerasysteme da auch installiert werden.
Könnt ihr auf diese Kameras dann von hier aus zugreifen?
Dürfen wir nicht. Wir dürfen keine Verkehr.
Warum gibt es die dann?
Denn die gucken, ob die sind oder nicht. Die bemessen. Die gucken, ob da Verkehr ist und versuchen die Grünzeiten, weil Osnabrück halt eine Pendlerstadt ist, gerade in den Spitzenzeiten sehr stark ausgelastet, die Grünzeit fair zu verteilen. Das heißt, dem Fußgänger mehr Grünzeit einzuräumen unter Umständen, wenn der Verkehr einfach nicht da ist auf einer Gegenrichtung, dass der Fußgänger länger grün hat, sicherer rüberkommt.
Das kann also zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenem Verkehrsaufkommen anders ausfallen, diese Grünzeiten für Autos und Fußgänger.
Für alle. Das heißt, wir versuchen, die Grünzeit so gerecht wie möglich zu verteilen und dadurch den Verkehr optimal in den Griff zu kriegen. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir alle Richtungen detektieren. Führt gerade, Umleitungsstrecke Haster Weg auch zu viel Diskussionen, weil aus Gewohnheit früher alte Anlage konnte das noch nicht. Das heißt, es war nicht eingerichtet. Wir haben die Anlagen am Haster Weg jetzt für die Baustelle Väter Landstraße neu gebaut, um eben die Chance zu haben, auf Verkehrsspitzen zu reagieren. Dafür müssen wir aber Fußgänger anfordern. Da muss auch mal auf den Taster gedrückt werden. Da müssen Radfahrer auf den Taster drücken, damit wir einfach die Chance haben, die zu wenig verfügbare Zeit, weil die Anlagen ja auch koordiniert miteinander laufen sollen, auf alle umzuverteilen. Und dafür haben wir Kameras, Detektionsschleifen in der Fahrbahn, so Induktionsschleifen nennen die sich. Wir nehmen quasi den ganzen Verkehr lokal an der Anlage auf und das wird dann als 1 oder 0, da ist jemand oder da ist keiner, im Verkehrsgerät, im Steuergerät vor Ort ausgewertet. Das heißt, wir haben keine Information, wer das ist, kein rotes, gelbes, grünes Auto, mit dem und dem Kennzeichen wohl noch.
Ob Auto oder nicht, ob Fußgänger, ob Radfahrer oder nicht.
Genau. So, und über alledem steht halt die Koordinierung auf dem Wallring. Auf dem Wall ist sozusagen der meiste Verkehr. Das heißt, die Anlage am Helmut-Kohl-Platz ist dann abgestimmt mit der Anlage an der Katharinenstraße, an der Rehmstraße, an der Süsterstraße, bis runter zum Arbeitsamt, bis runter zur Kommenderiestraße. Das heißt, über unterschiedliche Signalprogramme geben wir die Richtung der grünen Welle vor. Da achten wir dann drauf, dass die Anlagen vom Timing her, die laufen alle in 90 Sekunden einmal in eine Runde.
Was heißt, die laufen alle in 90 Sekunden einmal in eine Runde? Einmal rot, einmal grün und dann immer so weiter. Den ganzen Rhythmus durch, oder was meinst du?
Genau. Ich stehe jetzt auf der Martini-Straße bei rot. Ich habe gerade rot bekommen. Das heißt, spätestens nach 90 Sekunden habe ich wieder grün, weil der Umlauf der Signalanlage 90 Sekunden beträgt. Das gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, allen Anlagen zu sagen, es ist, ne, wie im Militär, es ist jetzt 12 Uhr. Alle stellen wie im Film ihre Uhr auf, jetzt ist Punkt 12 Uhr. Das teilen wir den Anlagen über den Verkehrsrechner automatisch mit.
Damit Warum 90 Sekunden?
Er gibt rechnerisch die geringsten Wartezeiten und lässt die optimalste Koordinierung zu. Dafür machen wir Leistungsfähigkeitsberechnungen für alle Verkehrsteilnehmer, für Fußgänger, Radfahrer, für Autos, für den ÖPNV und gucken da so ein bisschen das gesunde Mittelmaß zu finden. Und in Osnabrück hat sich jetzt, aus der Erfahrung heraus gezeigt, mit dem 90er Umlauf kommen wir gut hin. Es kann aber auch durchaus mal sein, dass wir irgendwann mal so wenig Verkehr haben, dass uns 75 Sekunden reichen würde. Wir sind schneller wieder am Anfang des Programms. Kann aber auch passieren, wenn noch mehr Leute mit dem Auto fahren oder der Verkehr noch mehr zunimmt, dass wir länger werden müssen mit den Umläufen. Das heißt, höhere Wartezeiten erzeugen, damit wir den Verkehr überhaupt noch leistungsfähig abwickeln können. Und das ist immer so ein Spielchen und dafür sitzen wir hier, das planen wir.
Ich muss mich schon wirklich echt anstrengen, um das alles auch wirklich nachvollziehen zu können. Bin ich wahrscheinlich auch nicht die Einzige. Wie du gerade sagtest, sagen viele.
Nicht, absolut nicht.
Beruhigt mich ein bisschen.
Wir leben in einer, ich sag mal, der einsamen eigenen Welt. Es gibt auch keinen klassischen Ausbildungsberuf, kein klassisches Studium Signaltechniker. Wir sind Nachrichtentechniker, Elektrotechniker, Programmierer, Automatisierer, Verkehrsplaner, Raumplaner. Und all diese Menschen befassen sich zusammen eben mit dieser Signaltechnik. Das heißt, wir sind eine sehr eigene Disziplin. Das ist auch ein sehr kleiner Kreis, mit dem man dann zu tun hat. Und interessant ist halt, jeder ist davon betroffen. Das heißt, wir sitzen immer irgendwo in der Mitte.
Wirklich jeder.
Allen recht machen.
Ja, aber das könnt ihr ja gar nicht. Nun gibt es ja auch wirklich nicht wenige Menschen, die sich in Osnabrück über den Verkehr, verstopfte Kreuzungen und so weiter beschweren. Was würdest du denn den Autofahrern oder Autofahrerinnen dann da gerne mal mit auf den Weg geben? Die können ja mit ihrem Fahrverhalten auch vielleicht eine Menge dazu beitragen, dass der Verkehr ein bisschen flüssiger läuft. Ich meine, die Verantwortung liegt ja nicht einzig und alleine bei euch.
Die Verantwortung liegt bei jedem. Jeder muss aufpassen auf den anderen. Also letztendlich, wir können ja nicht jeden Sonderfall steuerungstechnisch abbilden. Wir können nicht alles zu 100% sicher machen und jedem an der Kreuzung sein eigenes Grün geben. Dann haben wir nicht 90 Sekunden Umlauf, sondern 5 Minuten Umlauf. Und alle warten 5 Minuten an der Kreuzung, bevor sie drangekommen sind. Ist unfassbar sicher, in der Praxis aber überhaupt nicht sinnvoll und umsetzbar, weil keiner so lange an der Kreuzung steht. Jeder will ja auch irgendwo sicher, aber auch zügig durch die Stadt kommen. Das heißt, man muss ein verträgliches Maß der Wartezeiten finden und wir müssen letztendlich alle aufeinander achten. Ne? Das heißt, der Verkehr verändert sich, E-Autos werden leiser, Fahrräder, Pedelecs, S-Pedelecs werden schneller. Früher sind Fahrradfahrer mit 18 km/h berechnet worden. Wenn wir heute eine Radfahrwelle auslegen, nehmen wir 22 km/h, um einfach der Veränderung im Verkehr und im Verkehrsverhalten auch Rechnung zu tragen. Das heißt, man muss gucken, wie viele Leute nutzen den ÖPNV, wie stark muss ich den beschleunigen. Nutzen viele Leute den ÖPNV, können wir ihn auch sehr massiv beschleunigen, um eine Änderung im Verkehrsverhalten.
Wenn wir Busstrecken hätten, extra Busspuren, ne? Haben wir nicht.
Nicht unbedingt Busspuren. Wir können den Bus auch im normalen Verkehr beschleunigen.
Ach so, mit den Busampeln, sage ich jetzt einfach mal.
Der Bus meldet sich über ein Telegramm, über ein Funkgerät an und sagt der Ampel, ich komme, mach mal grün. Dann kennen die Signalanlagen die Annäherungszeiten der Busse und wissen, der ist ungefähr in 30 Sekunden da.
Die normale Ampel oder was? Oder die Busampel?
Nö, generell jede Anlage kann das. Und wenn wir Anlagen neu planen, dann sehen wir das auch so vor. Das heißt, der Bus auf der Martini-Straße hat hier ja gar keine Chance, getrennt dranzukommen, weil es für ihn keine Spur und kein Signal gibt. Wir wissen aber, wenn der Bus sich anmeldet, ob er geradeaus fährt auf der mittleren Spur, ob er rechts abbiegt oder links abbiegt. Das heißt, die Steuerung, die hier dann in der Signalanlage drin ist, im Steuergerät, versucht, die anderen Abläufe drumherum genau auf diesen Bus einzustellen. Das heißt, da wird vielleicht mal hier der Linksabbieger vom Wall unterdrückt, dann kommt erst der Bus.
Damit der Bus zuerst fahren kann? Nein! Da muss ich mich gar nicht aufregen, wenn ich hinter dem Bus stehe. Als mit dem Auto.
Das Beste ist gesinnig hinterm Bus hinterherfahren.
Nein, das ist doch immer das Schlimmste. Denkst du doch immer hier in Osnabrück, Mann, ey, wir haben keine Busspuren, wir haben keine Stadtbahn und so. Und jetzt stehe ich auch noch hier hinter so einem langsamen Bus und der hält gleich auch noch überall und ich muss die ganze Zeit warten. Muss ich gar nicht, weil der wird unter Umständen an der Ampel dann vorgelassen. Nicht an jeder, aber an vielen.
Ja.
Und dann kann ich mit rüber zwischen.
Jo. Also streng genommen, der Bus wird ungefähr in der Mitte der Kreuzung abgemeldet, bis das erste Auto hinterm Bus kommst du damit rüber. Bis
beim zweiten
ist es knapp, ne? Weil wenn der Bus sich abmeldet, dann wird halt auch gesagt, die priorisierte Busrichtung ist weg. Jetzt muss ich gucken, dass alle anderen wieder drankommen, weil alle anderen haben ja länger gewartet. Im Bus sitzen aber meist viele. Je mehr Leute im Bus sitzen, desto eher können wir auch eine wirksame ÖPNV-Beschleunigung bauen, weil dann habe ich ja auch merklichen Gewinn.
Heißt, je mehr Leute dann tatsächlich ihr Auto stehen lassen, sich in den Bus setzen, desto schneller kommen sie im Endeffekt an ihr Ziel, weil alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihr die Ampeln beschleunigen könnt?
Ja, klar. Man ist eine ganz einfache Rechnung.
Das klingt ja total logisch und easy.
Die M4 fährt eh. Die habe ich sowieso. Ein Bus ist 18 Meter lang. Jetzt fahren 4 Leute alleine Auto. Sind nochmal 4 mal 6 Meter, sind 24 Meter Raum, den ich brauche. Steigen die 4 Leute in den Bus, habe ich 24 Meter Raum gewonnen.
Bleiben wir nochmal beim Thema Sicherheitsgefühl, Stichwort Radfahrer. Wir hier in der Stadt der meckernden Radfahrer. Ich meine, es war auch wirklich gefährlich, die letzten Jahre hier mit dem Fahrrad rumzufahren. Hat sich vieles aber schon verbessert, muss man auch ganz deutlich sagen. Was habt ihr da von der Verkehrszentrale dazu beitragen können? Ich habe bin öfter mal in Münster auch unterwegs und da habe ich wirklich festgestellt, wenn ich nach rechts fahren will, also dann habe ich echt super lange rot, weil die Fahrradfahrer einfach grün haben. Das finde ich hier jetzt nicht so häufig.
Wir kommen letztendlich in einer späteren Instanz dann zum Tragen. Uns wird dann gesagt, wir würden hier gerne, nimm das Beispiel Helmut-Kohl-Platz, Protected Bike Lane. Die Fahrradfahrer haben jetzt vorne Platz, können bis vorne an die Kreuzung ranfahren, werden gesichert geschaltet. So. Was ist die Konsequenz? Eine Rechtsabbiegespur, Aufstellfläche für Autos fällt weg. Das heißt, wenn die Aufstellspur 50 Meter lang ist, kriege ich da ungefähr 8 Fahrzeuge rein. Ja. Hier war früher mal eine Rechtsabbiegespur, ja, die gibt es da jetzt nicht mehr. So, was ist die Konsequenz? Es sind ja nicht nur die 6 Autos, die da in einem Umlauf in diesen 90 Sekunden reinpassen und vielleicht vorher abfahren konnten. Es sind dann ja irgendwann mehr. Es bildet sich Stau. Das heißt, die Auswirkungen, die wir an dieser einen Kreuzung haben, spielen sich hoch. Überstaute Kreuzungsbereiche führen aber bei allen Verkehrsteilnehmern zu einem sehr, sehr unsicheren Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich als Autofahrer den Knoten einfahren kann oder nicht. Der Bus kommt nicht rein, das heißt, eine wirksame ÖPNV-Beschleunigung ist auch nicht möglich. Fahrradfahrer müssen sich vielleicht an der Katharinenstraße durch rückstauende Autos durchschlängeln, weil vielleicht nicht jeder gut aufpasst. Lernen wir ja alle beim Führerschein machen, man soll nicht in eine verstopfte Kreuzung einfahren. Ja, morgens mit Handy und Kaffee in der Hand, schwierig dann noch auf den Verkehr zu achten.
Passiert sehr oft.
Es potenzieren sich halt viele Themen, die da aufeinandertreffen. Und wir versuchen, so gerecht wie möglich, allen eben die Grünzeit zur Verfügung zu stellen. Und irgendwann ist es uns einfach nicht mehr möglich, das zu tun. So, und in dem Fall ist es am Helmut-Kohl-Platz so gewesen, dass sich Rückstau gebildet hat. Kann man entgegenwirken, wird irgendwann wahrscheinlich teurer. Das heißt, man muss sehr, sehr intensiv sich vorher Gedanken machen, was sind denn die Auswirkungen von meiner Änderung, die ich tue. Unfälle sind unfassbar tragisch und dürfen nicht passieren. Nur hat am Ende beim Unfall bestimmt auch irgendwo einer einen Fehler gemacht. Da müssen wir den gesunden Mittelweg finden, so wenig Fehler wie möglich zuzulassen. Wir richten eine Protected Bike Lane ein. Was ist das Resultat? In diesem 90 Sekunden Umlauf weniger Grünzeit für die Fahrradfahrer, aber gesichert. Sie fahren jetzt alleinig bei Grün und es kann in dem Moment keiner mehr abbiegen. Was die Konsequenz für die, die schnell unterwegs sein wollen und warten, sie fahren bei Rot.
Die Fahrradfahrer.
Es gibt viele Fälle, die uns zugetragen werden, wo trotz des Rotsignals einfach dann weiter geradeaus gefahren wird. Und das erzeugt dann halt in manchen Situationen nicht die Sicherheit, die wir eigentlich angestrebt haben.
Aber da ist dann jeder ja selbst schuld irgendwie. Also ich meine, wie will man denn mit seinem Leben spielen?
Ja, wie gesagt, es ist einfach jeder betroffen. Egal, was wir tun, es trifft immer irgendjemanden und irgendjemandem wird was weggenommen. Und keiner möchte, dass einem was weggenommen wird.
Mit welchem Platz beschäftigst du dich in Osnabrück am liebsten?
Nicht mit dem Helmut-Kohl-Platz.
Henrik, wir haben gerade so kurz auf die Karte hier geguckt. Ich habe dir gesagt, so, ich muss hier so ungefähr da so Richtung nach Hause. Ich bin auch jetzt mit dem Auto hergefahren und dann hast du die Iburger Straße ins Spiel gebracht. Und ich habe sofort gesagt, boah, Iburger Straße fahre ich gar nicht mehr lang. 30er-Zone auf keinen Fall. Nervt mich tierisch. Aber funktioniert seitdem viel besser der Verkehr auf der Straße?
Sarah, fährst du 30?
Ja, klar fahre ich 30, weil ich bin letztes Jahr echt fies geblitzt worden. Nicht da, aber woanders. Von daher, ich fahre wirklich, also ja, klar fahre ich 30.
Wenn du 30 fährst, die grüne Welle ist auf 30 eingestellt.
Vielleicht 31. Okay.
Ja, auch 33. Nein, fährst du einen Tacken zu schnell, funktioniert es halt scheiße. Fahr 30. Das, was angeschlagen ist.
Strich 30.
Strich 30. Fühlt sich schäbig an, gebe ich zu, ist eine Riesenstraße.
Wie, dann komme ich die komplette Iburger Straße mit einer grünen Welle durch, wenn ich da 30 fahre?
Bis zur Partbrede. Tempo 30, danach ist 50.
Und wenn da einer vor mir ist, der schneller fährt, blockiert der dann ja im Umkehrschluss den Verkehr.
Er hat wahrscheinlich mehr Zeit, auf sein Handy zu gucken, weil er vor der roten Ampel steht. Ja, aber im Endeffekt blockiert er den Verkehr. Ja, er muss wieder anfahren. Anfahren ist schäbig. Anfahren erzeugt...
Und dann bin ich hinter dem und dann muss ich ja warten, bis er erstmal angefahren ist und so.
Ja.
Also fließt der Verkehr dann nicht mehr so flüssig, wenn nicht alle 30 fahren.
Wenn sich alle an die Regeln halten, funktioniert es auch vernünftig.
Kann ja so easy sein. Ja. Ich bin gerade wirklich ein bisschen verblüfft, merkst du, ne?
Ja, aber wir müssen es rechnen. Vorher war 50, hätte nicht funktioniert, wenn jetzt Tempo 30 eingeführt wird, die Welle hätte nicht gepasst.
Mit 50 hätte die Welle nicht gepasst, mit Tempo 30 easy peasy.
Genau.
Gibt es noch mehr Punkte in der Stadt, wo das so sein könnte? Seid ihr da auch dran an sowas?
Da, wo auf der grünen Welle 50 draufsteht, solltest du auch tunlichst 50 fahren, weil wir rechnen ja mit irgendeiner Geschwindigkeit.
Nein, ich meine so, wo ihr sagen könntet, hey, da gibt es keine grüne Welle, weil wegen, da darf man 50 fahren. Würden wir da 30 machen, würde es klappen?
Das kann uns helfen. Ist ein Gedanke, den man durchaus verfolgen kann, aber muss man natürlich durchrechnen, ne, ob die Welle über die Abstände der Knoten besser passt.
Okay, ihr rechnet durch, ich mache den Podcast in der Zeit fertig und dann treffen wir uns.
Fahr auf der Iburgstraße 30, dann kannst du sie auch weiter nutzen als heimlich. grüne Wellen müssen ja immer so geschaltet werden, dass viele davon profitieren und nicht einzelne. Das heißt, irgendeinen werde ich immer treffen. Wer morgens raus will aus der Stadt, ist, ich sag mal, so ein bisschen arm dran. Na, der fährt genau gegen die grüne Welle. Aber klar, je mehr ich das Nutzerbehalten durch Informationen beeinflussen kann, desto eher habe ich auch die Chance, die Verkehrsmengen zu steuern. Das heißt, in dem Moment, wo ich dir sage, hey, fahr da mal 40, ist viel schlauer für die grüne Welle, woher sollst du das wissen? Du
weißt, ja, dann sind nur die anderen Autofahrer sauer, aber ich habe eine grüne Welle.
Die sind genau 2-3 Tage sauer auf dich, weil dann fahren sie irgendwann genau hinter dir her, weil du hast ja die Information, dass du bei 40 die grüne Welle triffst.
Aber dann denke ich mir ja irgendwie im Umkehrschluss, mit 40 behindere ich doch den Verkehr in der Stadt, weil ich doch viel zu lahmarschig fahre, oder?
Nicht zwangsläufig. Grüne Wellen können nicht immer bei 50 km/h funktionieren. Klar, es ist 50 km/h zugelassen, aber wenn die Knotenabstände nicht passen, weil die Belastung auf den anderen Knoten vielleicht zu hoch ist, kann es sein, dass ich rechnerisch durch die grüne Welle gar nicht alle Autos und Busse, von denen ich weiß, dass sie da aus dieser Richtung kommen, durchschleusen kann. Das passt vielleicht bei 40 km/h. Es gibt mit Sicherheitssysteme, die das können. Wir sind da dran, das irgendwann mal einzuführen. Aber das sind jetzt die ersten Schritte dahin, dass so ein System überhaupt funktioniert. Das heißt, ich brauche erstmal einen Meldeweg. Und der ist durch die OS-Mobil-App super komfortabel für uns gegeben, weil er erweiterbar weiß.
Wie bereitet ihr euch hier in der Verkehrszentrale auf die anstehende Bombenräumung im Lokviertel vor? Also ja, wie der halbe Flatter ist dann ja irgendwie Evakuierungsgebiet.
Aktiv unterstützen tun wir in erster Linie erstmal nicht. Das heißt, es kann dabei rumkommen, wenn morgens, sage ich mal, Krankenhäuser geräumt werden müssen, dass wir gewisse Anlagen ausschalten, die dann von der Polizei geregelt werden, dass wir in Gebieten, wo erwartbar sehr, sehr viel Verkehr auftritt, Sonderprogramme dafür schreiben. Man könnte es theoretisch so legen, mal in die Zukunft gedacht, wenn ich den Bombenradius befahre, dass ich eine Information über die OS-Mobil-App bekomme. Achtung, heute Evakuierungsradius. Sie befinden sich im Evakuierungsradius.
Das ist wirklich spannend, finde ich. Über die OS-Mobil-App können nämlich so digitale Verkehrsschilder und Warnungen angezeigt werden. Genauso wie auf diesen automatischen Verkehrszufluss-Schildern, die zum Beispiel an der Hannoverschen Straße oder in Nahne stehen, wenn wir in Richtung Iburger Straße fahren. Diese UVMs, wie Henrik sie nennt. Gut, 3 Wochen sind es noch bis zur großen Bombenräumung. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich verkehrstechnisch auch noch irgendwas Spezielles passiert. In der nächsten Folge hörst du auf jeden Fall mehr zur Bombenräumung. Vielen Dank, Henrik, an der Stelle für die spannenden Einblicke in die Osnabrücker Verkehrszentrale. Ich bin echt fasziniert, dass mit den 90 Sekunden bei jeder Ampel, das war auf jeden Fall eins der vielen Learnings für mich. By the way, ich lasse meine Jungs auf der Rückbank an der roten Ampel jetzt immer schön zählen. Kleiner Mom-Hack. Ja, runterzählen bis zum Herbstjahrmarkt, das dauert noch ein bisschen länger. Ab dem 31. Oktober drehen sich da die Karussells wieder an der Halle-Gartlage. Die Portemonnaies sitzen dann natürlich etwas lockerer und wir können uns wieder eine Runde durchwirbeln lassen mit einer Tüte gebrannten Mandeln im Magen. Wer es lieber ein bisschen ruhiger angehen lassen will, der kann sich die Halloween-Woche im Museum am Schölerberg geben. Vom 26. bis zum 31. Oktober gibt es da Workshops, Bastelaktionen, ein Gruselhörstück im Planetarium und eine Führung durch das dunkle Museum. Ja, shoppen im Dunkeln, das geht auch demnächst wieder beim Moonlight Shopping am 2. November in der City. Passend dazu die Altstadt Beats im historischen Stadtkern am selben Abend. Da liegen dann in den vielen kleinen Bars und Kneipen, aber auch zum Beispiel in einer Buchhandlung mehrere DJs auf. Ganz schön was los also hier bei uns in Osna, auch im Herbst. Wir sehen uns bestimmt irgendwo und hören tun wir uns ja sowieso. Von dir zu lesen freut mich aber auch immer sehr. Feedback oder Tipps also gerne an osnabrück@dein-stadtpodcast.de. Ciao, ciao, deine Sarah.
Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und dem Herbstjahrmarkt. Karussells, gebrannte Mandeln und mehr. Vom 31. Oktober bis 10. November. Mehr unter osnabrück-erleben.de.